Es ist der 3. April 2022, 8 Uhr Ortszeit Dallas, 15 Uhr Deutschland. Martin, servus nach Hause.
Servus, hier ist die Jobber Radio Station und mit unserer wievielten Folge? Ja, genau.
27, glaube genau, ich tatsächlich.
Ja. Nein, hier ist Heel Turn. Jobber Radio Station ist nur der Spitzname, den uns Becky Lynch gestern gegeben hat. Oder der Marke Sport 1, ich weiß nicht, konnte es nicht so ganz verifizieren, aber ja.
Also ich bin immer noch ein bisschen am Heulen, weil
ja.
Die hat es mir schon richtig sehr saftig gegeben.
Ja, ich weiß auch nicht, was ist schiefgelaufen. Wo ich die erstmal gesehen habe, haben wir uns angeregt unterhalten. Wir haben ein nettes Foto zusammen gemacht und nur auf dich hat sie so einen Hass, ne? Also was ist da los?
Ja, ich weiß nicht, ich war vielleicht, wie du schon in deinem Artikel genannt hast, diese Main-Event-Geschichte hat ja vielleicht doch ein bisschen mehr zugesetzt, als man fast Außenstehender annehmen konnte.
Ah ja. Nee, also für die es nicht mitbekommen haben, Becky Lynch, Markus hat Becky, you used to be in the Main-Event, eine Frage eingeleitet und das gab eine längere Suada von Becky Lynch als Antwort, dass Becky Lynch immer der Main-Event ist und was für eine Jobber-Radio-Station hier da irgendwie journalistischen Unfug da verbreitet anstattdessen, ja.
Das Interessante war ja auch, dass sie quasi, es war ein Gruppeninterview mit diversen Teilnehmern und meine Frage war in der Mitte und die über die letzten 5 Minuten, was wir zusammengeschnitten haben in diesem kleinen Video, dann immer wieder zu mir zurückkam und immer wieder auf mir rumgehackt hat. Und dann kam am Ende, die Schlussfrage war, wer denn Seths Gegner wird. Und da hat Becky halt vorgeschlagen, dass ich das machen soll, weil ich auf die Fresse kriegen soll.
Ja.
Also war
zum Glück hat WWE kurzfristig einen Plan B organisiert und über all das reden wir jetzt.
Ja, glücklicherweise war es echt nicht. Auch über den Fakt, dass der gefühlte Main Event, es war schwierig, es gab viel zu viele Main Events eigentlich vom Potenzial her gestern.
Ja, ne, aber ja, man kann es verstehen, dass es so schade ist für Becky Lynch und Bianca Belair, die in einem anderen Jahr diesen Main Event sich echt verdient gehabt hätten, gerade auch noch in 2 Tagen, aber ja, wo ich dann gesehen habe, wie sich dann das Main-Event-Segment entwickelt hat,
ja,
da gab es keine Alternative zu.
Ja. Nee, also ich sag mal so, es ist 8 Uhr morgens Dallas, ich bin um 1 aus meinem Uber ins Bett gefallen und jetzt wieder aufgewacht und ich bin jetzt hier. Also ich habe keinerlei reflektierte Meinung zu dem Event, sondern will einfach nur meine Vor-Ort-Erfahrungen hier mit deinen wissenschaftlichen Erklärungen gegenüberstellen, um dadurch hier mal ein gutes Gesamtbild aufzubauen, um zu beschreiben, was wirklich gestern Abend passiert ist, bevor sich dann heute Nacht, glaube WrestleMania Sunday echt schwer tun wird, diesen ersten, womöglich in meinen Augen, besten WWE Pay-Per-View der letzten Jahrzehnte zu schlagen.
Ah, der Jahrzehnte? Ah, jetzt glaube ich, bist du doch ein bisschen von der steilen Erfahrung
erschlagen.
Aber schauen wir mal. Ja,
seit Money in the Bank 2011, lass mal gucken. Ich greife voraus. Wollen wir gleich mit dem traurigsten Thema des Tages anfangen, mit Rick Books?
Ach ja, das wäre ja auch chronologisch das erste. Ja, sehr schade. Also.
Ja, richtig. Also, guck mal kurz, das geht ja, also, als Sean Rossap die News gebreakt hat, dass das Tag Teams, SmackDown Tag Team Match beginnt, war ich schon erstmal überrascht, weil, ja, ich dachte eigentlich mal was mit Becky oder sowas derartiges, aber ich meine, das Intro von Shinsuke zieht halt einfach. Das hat man auch gemerkt in der Halle. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie laut die Halle werden kann. Aber es war ein guter Anfang.
Ja.
Ich gehe sogar davon aus, dass möglicherweise sogar ein Titelwechsel angedacht war. Das hat sich dann leider schnell erledigt, weil Rick Books ja... was hat er genau? Ich habe es jetzt nur kurz überflogen.
Patellasehnen und Trizepsriss, also das ist richtig übel. Das wird einige Monate in Anspruch nehmen. Ja. Traurig, ne? Also sein größtes Match bisher bei WWE im Hauptkader und dann sowas, ja, und dann so. Das ist echt ein Drama.
Ja.
Also für die es nicht gesehen haben, er hat beide Usos in einem Fireman's Carry auf die Schultern genommen und darunter, das hat sein Knie nicht ausgehalten, er ist drunter unter dem Gewicht zusammengebrochen und ja, ist leider das Knie kaputt gegangen. Ja.
Also grundsätzlich, abgesehen davon, habe ich nichts dagegen, dass die Usos weiter Champions sind.
Ja,
aber
ich hätte jetzt auch gedacht, dass sie Champions bleiben, auch so, aber gut, das weiß ich nicht, wie es geplant war. Aber klar, nachdem was mit Rick's Books passiert ist, gab es ja keine Alternative dazu, die Titel bei den Usos zu belassen. Und ja, naja.
Das nächste Match war für mich dann schon die erste kleine positive Überraschung, weil wir haben uns ja auch ausgiebig drüber ausgelassen. Happy Corbin gegen Drew McIntyre. Eine Fehde, die wirklich keinerlei Attraktivität für mich versprüht hat in den letzten Wochen und Monaten.
Naja, aber es ist ja Drew McIntyre und Drew McIntyre. Der lässt einen qualitativ auf jeden Fall nicht im Stich. Das ist wirklich immer wieder das Muster und das ist auch hier schön zu beobachten gewesen. Ja.
Es hat auch funktioniert und das Match war auch überraschend unterhaltsam. Vor allem, hast du gewusst, dass dieser End of Days, Drew McIntyre kickt aus dem End of Days aus? Das war das erste Mal, dass das jemand gemacht hat.
Ja, ich habe auch versucht, noch so verwendet noch rauszufinden, ist das gelogen, weil manchmal biegt sich wie das ein bisschen zusammen. Ne? Aber ja, ne? Eigentlich, das ist gut, also eigentlich eine schöne Sache. Ja, wenn man diesen Fakt genau unter die Lupe legt, ist das ja eigentlich etwas, was nicht für Baron Corbin, Happy Corbin, Barry Corbin spricht, weil ne, das heißt, dass er nie solche die Art von Main Events bestritten hat, in denen halt das Stilmittel ist, dass die Leute aus den Finishern halt auskicken und um Drama zu kreieren, sondern dass er immer halt nur solche Kämpfe bestreitet. Und jetzt war es mal Zeit dafür, Drew McIntyre diesen kleinen Schub noch zu geben und ja, ne, da ist noch das Seil kaputt gegangen mit diesem offensichtlich mit dieser Schwertnummer, ne. Ich finde das ein bisschen gefährlich, ne? Also da kommt da so ein Kerl immer mit so einem Schwert an und das ist doch eine potenziell tödliche Waffe. Also ja, ich weiß nicht. Das wird immer so ein bisschen harmlos dargestellt, aber ich finde es ein bisschen gefährlich, irgendwie jemanden vielleicht so köpfen zu wollen oder was weiß ich, was er damit vorhat immer, ne? Naja.
Erstmal, bevor ich auch auf diese Ringseil-Thematik zu sprechen kommen will, ich habe eine nette Nachricht von Basti über Instagram gekriegt, der gerne mal möchte, dass wir ausführlich über Corbin reden. Das würde ich mal auf jeden Fall machen in näherer Zukunft, allerdings vielleicht nach WrestleMania. Siehst du auch so, oder?
Ja.
Weil also wir haben da, stimmt, wir lassen es immer schön beiseite, das Thema, aber kann man schon mal ein bisschen drüber reden, weil er hat schon viel gemacht in den letzten Jahren. Aber das, wie gesagt, ich habe die Nachricht gelesen und ich werde noch antworten und wir kommen darauf zurück. Zu der Ringseil-Debatte, es gibt ja keine Debatte dazu, aber der Spot an sich war interessant, schlussendlich nutzlos, aber was der ausgewirkt hat, war interessanter, weil ich weiß nicht, ob das im TV nicht gezeigt wurde, weil erstmal ging die Pause zwischen den Matches sehr lange, bevor dann Ray und Dominik rausgekommen sind und die haben diese Ringseile nicht hingekriegt. Als Ray und Dominik schon im Ring waren, waren die Ringseile immer noch nicht fertig. Und dann hat man auch gesehen, dass die Ringseile nicht richtig angebracht waren in dem kompletten Match. Und das mittlere Ringseil hat das ganze Match über gewackelt. Was natürlich insbesondere bei dem Mysterio-Match ziemlich gefährlich ist, weil die halt auch viel und ausgiebig mit den Ringseilen agieren.
Ja, ich muss ehrlich sagen, an der Stelle habe ich geskippt, weil ich ja immer wieder kleine Schreibpausen einlege. Deswegen muss ich sagen, habe ich an der Stelle auf die Übertragung nicht geachtet. Auf jeden Fall kann ich sagen, ich weiß nicht, wie viel du in der Pressebox mitbekommen hast, aber oder ob du da in der Pressebox warst oder nicht. Aber auf jeden Fall gab es viele, viele Videopakete, in der Übertragung. Das gab es auch einige Beschwerden dazu, so von wegen, ist das nicht ein bisschen übertrieben, so Leuten, die das WWE Network schon gekauft haben, dann noch so viel Werbung für ein Produkt zu geben, was sie jetzt schon abonniert haben, ja, im Endeffekt. Aber
das war alles nur Werbung für morgen, oder?
Größtenteils, ja.
Aber über den Videowürfel waren ständig irgendwelche Clips für Night 2.
Ja. Ja, man muss wohl noch heiß machen drauf. Aber
ja, ist ja okay. War zu viel. Ja, ist halt, was ich jetzt oft gehört habe, war, dass der Kritikpunkt wegen den Videos, dass man dafür dann halt auch das New Day gegen Holland und Sheamus Match gestrichen hat, ist natürlich bitter.
Ja, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich das eine Match noch kürzer gegangen ist als geplant, ist das schon irgendwo, naja.
Ja.
Irgendwas ist da echt schief gelaufen in der Planung, ja.
Im Endeffekt hat es mir jetzt nicht geärgert, dass das Match nicht stattgefunden hat, weil es hat funktioniert. Ja, also es ist von gerade in der zweiten Hälfte von Monster Pop zu Monster Pop übergegangen.
Ja, ehrlich, es war ein Filler. Also ja, ist es halt so.
Ja.
Ja, so soll jetzt an Tag 2 nachgeholt werden. Wie das funktionieren soll, ist mir auch nicht ganz klar, ob da dann das nächste gestrichen werden muss, aber schauen wir dann mal. Ja.
Squash-mäßig. Dann machen wir aber mal mit Mysterios gegen Logan Paul und The Miz beginnen, weitermachen.
Ja, ne? Also, das war auf jeden Fall der erste Überraschungshit des Tages, wenn dich jetzt zufällig Drew McIntyre und Baron Corbin nicht überrascht hat. Ja,
ja, also es war wirklich holy moly. Und was ich echt interessant fand, ich hatte den Presseplatz und bin dann konnte auch runtergehen, habe auch einen Platz gehabt in der Halle und da waren ziemlich viele junge Kinder in der Nähe. Und es gab unmenschlich viele Kinder mit Logan Paul Plakaten. Der Typ scheint schon irgendwie eine gewisse Reichweite zu haben. Also, wie gesagt, das ist nicht unsere Generation, aber der zieht und das hab ich auch gesehen, was der hat da schon sehr krassen Heat gezogen, die ganze Zeit über.
Nicht umsonst ist der ja in dieser. Dieses YouTube ist, glaube ich, man muss das im Auge behalten. Ist vielleicht im Kommen. Ja. ja, aber also ganz ernst, also Logan Paul, der hat mich echt beeindruckt. Also der ist wirklich Naturtalent. Also ja. wenn der Wrestling mal beruflich machen wollen würde, da hätte er gute Chancen. Also wirklich. Das ist ein.
Also scheint jetzt ja auch ein bisschen da zu bleiben. Und hätten das Segment ja nach dem Match nicht gemacht.
Ja, ein bisschen, ne? Aber klar wird das sicherlich nicht. Wird er kein Fulltime-Wrestler, dafür verdient er anderswo zu gutes Geld. Aber also wirklich, also da haben wir wirklich, also ich meine, er ist ein guter Athlet. Ja? Also böse Zungen sagen, dass er schon jetzt vieles besser kann als The Miz. Dem kann man gar nicht so ganz widersprechen. Aber also er hat die Routine, er hat auch eben, also was er eben wirklich. Was ich halt wirklich jetzt mal, um einen Moment da herauszustreichen, so von wegen, was ihn wirklich so ausgezeichnet hat, weil so ein Gespür hast du halt als Neuling, das musst du auch erstmal haben, so von wegen, ne? Wie er diese, das war eigentlich auch so der Spot des Matches, dass Logan Paul die Dreistigkeit, die Blasphemie begeht, ja, den in einem Match gegen Ray und Dominic Mysterio, Eddie Guerrero zu zitieren, ja. Die Three Amigos, und den Frog Splash, ja. Aber das war halt auch einfach zum Beispiel echt gut, wie er nach dem ersten Suplex erstmal liegen geblieben ist. Und dann merkst du halt eben, dass er jetzt die Three Amigos macht. Einfach diese dramaturgische Pausen, die er einlegt, ja. Das war echt gut.
Und wie er die exzellent ausgeführt hat auch noch.
Ja, also exzellent. Die Mimik passend, Gestik, Timing, also alle Achtung, ja, also der kann was, ja.
Das war auch dieser Moment, als er diesen ersten Suplex angebracht hat, denken alle noch so, und dann bleibt er liegen und alle richtig wie alle den Atem anhalten in der Arena, und dann geht beim zweiten die komplette Boo-Eskapade los. Ja. Also da haben sie wirklich, also es ist jetzt nicht so 100% spektakulär wie Bad Bunny letztes Jahr, aber von Star Power her schon.
Ja, ist ja auch der Heel. Also vielleicht, wenn er jetzt gegen Miske das Babyface worked, auch wenn das irgendwie nicht so ganz, ja. Naja, ja, ich sag mal so, die älteren Fans wird er nicht an seiner Seite haben, aber er ist einfach hoffen. Der ist einfach da, einfach, ich glaube, überall bei einer gewissen Altersgrenze ist er, glaube ich, nicht vermittelbar als Babyface, aber ja, ist natürlich dann auch eine andere Art, wie man so ein Match angehen muss, als jetzt halt eben in der Bad Bunny-Rolle, aber auf seine Weise Respekt.
Ja, definitiv. Und die Attacke von The Miz gegen Logan Paul hat auch das Publikum überrascht, sagen wir es mal. Also, was jetzt daraus gemacht wird, bleibt interessant. Wahrscheinlich wird es dann, weiß nicht, bei WrestleMania Backlash zum Match kommt zwischen beiden. Aber langfristig, was daraus entsteht, ich kann mir gut vorstellen, dass der immer mal wieder zurückkommt. Und solange der diesen, ich meine, der bringt ja anscheinend die jungen Leute wirklich dahin. Ja, und dann macht er genau das, was er machen soll.
Und er scheint Bock drauf zu haben, ja.
Also, ja, genau. Und womit wir jetzt schon Match 4 bei die Main Event natürlich des Abends sind, wie Becky Lynch gesagt hat, weil egal wo sie ist der Main Event, obwohl ich das anzweifeln würde, weil der Main Event einfach das letzte Match ist. Aber ich wollte einfach schweigen, weil sonst wäre ich vielleicht jetzt im Krankenhaus. Nee, aber Bianca Belair gegen Becky Lynch. Ja. Ja. Holy moly.
Ja. Ja, also das nach Main Event hatte sich schon angefühlt. Also das war auf jeden Fall ein Main Event Kaliber Match. Die Entrances, die Auftritte der beiden. Ja, also Ne? Wenn Ossi nicht gewesen wäre, wenn Ossi nicht gewesen wäre als derjenige, der halt dieses Dilemma aufgelöst hat, ja, von wegen, welches der beiden Frauenmatches tust du da in dem Main Event, ja. Also dann wäre es echt, also das hätte hinterher große Aufregung gegeben, weil das war eindeutig mehr Main Event als auch vom ganzen, ja, einfach von der ganzen Aufmachung her, vom ganzen Look und Feel, war das mehr Main Event als Rousey versus Flair. Ne? Du hast gemerkt, die Fehde ist heiß gelaufen. Da haben sich auch die einfach alle ins Zeug gelegt, dieser Auftritt von Becky Lynch, dieser geile neue Look, ja. Ich meine, manch einer meckert drumrum, früher sah er schön raus, aber ich finde das einfach dieser David Bowie Look, ja, einfach dieser Glamrock Look, dieser ganze Auftritt, das war echt nochmal eine schöne WrestleMania Variante, dieser ganzen Big Time Backs Nummer. Und dann kommt noch die Marschkapelle für Bianca Belair. Das war einfach total
WrestleMania-Feeling, so wie man es. Stimme ich dir komplett zu. Es war einfach. Es war einfach groß. Also von vorne bis Ende hat es nach Main Event geschrien, das Match. Auch das Feeling,
das war wirklich,
wie du schon gesagt hast, das war. Das,
ja.
Das war einfach, für mich war das alles. Das war vielleicht übertrieben, aber es war perfekt. Das war das Pacing, die Near Falls, die Emotionalität. Das Match hatte alles. Deswegen liebe ich Wrestling, weißt du? Das war.
Ja, Storytelling, ne? Einfach wie am Anfang noch das SummerSlam-Finish zitiert wird, ja. Und dann auch noch so eine schöne Schleife gedreht hat. So von wegen, so du denkst im ersten Moment, so von wegen, okay, ist jetzt halt wieder dieses, okay, beim ersten Mal ist schiefgegangen, Bianca Belair weicht aus und dann schafft sie halt doch den Manhandle-Slam. Das ist dann nochmal die schöne Schleife und dann kickt Bianca Belair diesmal aber auch aus und Becky ist schon auf 180 vor lauter Frust. Das hat echt so von wegen, auch so gleich von Anfang an hat es diesem Match dann halt den Strom gegeben und auf 180 gebracht. Das war super. Ja. Und hat nicht nachgelassen.
Ja, das war von vorne bis hinten eine Vollgasveranstaltung. Und was die, also genau vor einem Jahr, das war unsere erste WrestleMania Review Folge. Damals haben wir schon Bianca Belair als zukünftigen Star gelobt, aber und schon damals gesagt, dass sie Tag für Tag besser wird und das hört auch nicht auf. Ich weiß nicht, also was die Frau macht, es ist unbeschreiblich. Das ist Hochleistungssport auf allerhöchstem Niveau. Dazu ein Charisma. Also wenn Bianca Belair noch kein Star war vor diesem Match, war das der letzte, das i-Tüpfelchen, das war der letzte von der WWE gezogene Strick, den Bianca zur Perfektion angenommen hat und so sich selber in neue Sphären katapultiert hat.
Aber sie war ja vorher schon Star.
Die war vorher schon groß, aber das, was gestern passiert ist, war wirklich,
genau,
ist für die nächsten 5 Jahre mindestens ein Top-Player in der Frauendivision in WWE.
Ja, solange sie will, ja.
Ja, genau.
Definitiv, ja.
Also, da kann man auch der WWE wirklich mal Respekt zollen, dass man da tatsächlich mal was sehr, 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 sehr gut gemacht hat.
Ja, ein guter Fang gemacht und einfach das Potenzial ist da, glaube ich, jetzt würde ich mal sagen, auch wirklich fast zu 100% ausgeschöpft, ja.
Das Interessante an ihr ist halt, dass man, wenn man das mit gewöhnlichen WWE-Stars vergleicht, zum Beispiel mit Charlotte oder halt Roman, dieses larger than life, das ist Bianca halt nicht. Bianca ist so gut, weil sie natürlich ist, weil sie kommt so, sie hat diese Star-Power erreicht, weil sie natürlich ist, weil sie nahbar ist für die Menschen, weil sie sympathisch ist und nicht irgendwie
aber, Personalität, und gleichzeitig, die irgendwie aber, ungreifbar aber irgendwo ist sie es auch, ja, sie verknüpft es für mich, also so einerseits so von wegen, denkst du ja schon so von wegen, wow, die ist schon auch groß und groß inszeniert, cooler Auftritt, ja, einfach schillernd, Glamour, aber trotzdem halt irgendwie auf so eine normale Weise cool, ja. Also es ist irgendwie das ist eine ganz besondere Mischung. Also das sind eigentlich zwei sehr gegensätzliche Pole, aber sie schafft es, das gut zu vereinigen. Also das ist cool, ja.
Ja, ist wirklich cool. Und ich weiß auch nicht, ob und wie man sie jeweils irgendwann mal zum Heel-Turnen sollte. Im Endeffekt kann es gut sein, dass das auch ihr Momentum mal zu Ende ist, weil irgendwann läuft sich ja alles mal ab, aber das ist auf jeden Fall noch auf dem Horizont und unter dem Lichte, wenn man jetzt betrachtet, was die letzten Monate passiert ist, gerade der SummerSlam, der Fauxpas, der überall zu Recht auch deutlich kritisiert wurde, das ist jetzt schon auch ein bisschen wieder akzeptabler geworden, finde ich, durch das, was gestern passiert ist.
Ja, ja. Also, ne, also ich fand es so auch komplett in Ordnung. Ne? Das Einzige, was mich an dieser ganzen, also so von vom Zuhause aus war, dass immer noch rumgeritten wurde auf dieser Nummer, so von wegen, ja, es frustriert Becky, dass die Fans sich gegen sie gewandt haben, was halt nicht stimmt. Das nervt mich immer so ein bisschen, dass WWE einfach von solchen Realitätsverdrehungen einfach nicht ablassen kann. Ja, das nervt, ja. Ich würde irgendwann mal, irgendwann, wenn ich die Macht habe, so wegen, wenn mir jemand den Schlüssel zum Kreativteamzimmer von WWE geben würde, ich würde erstmal sagen, so wegen, so jetzt bitte mal für ein Jahr aufhören mit, die Fans sind schuld, dass ich dies und das tue. Ihr Fans seid schuld, dass ich das und das tue, weil es ist 100-mal und es ist so überreizt und es ist jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich mir so wegen, ach, nervt nicht rum. Ja. Denkt euch Stories raus um die Stars und nicht um irgendwie, wie die Stars irgendwie mit den Fans bla 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 machen. Ja.
Ja, vollkommen richtig. Und aber abgesehen davon ist es tatsächlich mal diese Fehde zwischen Bianca und Becky eine, die einen langfristigen Aufbau hat. Das, was man bei WWE ja abseits von Brock und Roman öfters vermisst, war das halt wirklich was, wo auch Hintergrund war und Hintergrund, der auch genutzt wurde. Man öfters haben in WWE ja Fäden Hintergründe, die einfach nicht Teil der Fäde werden. Ja, aber mit Becky und Bianca war der spektakuläre Abend ja noch nicht zu Ende, weil es sollte ja Schlag auf Schlag weitergehen. Als nächstes kam Seth Rollins heraus und dann wurde es wirklich interessant. Das Licht ging aus nach gefühlt 3 Minuten Ruhe und dann kam erstmal so das Fiend-Feeling auf. Haben auch alle ihre Handys rausgeholt und dann stellte sich heraus, dass es nicht der Fiend ist. Und als die AEW-Musik von ihm angefangen hat, war es erstmal so, dass wirklich nur ein geringer Teil der Menschen gemerkt hat, was hier passiert. Erst als dann American Nightmare kam, wurde es lauter und als er dann wirklich erschienen ist, dann ist es komplett eskaliert. Also es erschien wirklich so zu sein, dass vielen Leuten der Hintergrund von Cody Rhodes nicht bewusst war, die da waren. Aber ihn kennen, sie kannten ihn trotzdem, aber dieses Theme und die American Nightmare Geschichte scheinen noch nicht so weit verbreitet zu sein.
Ja, ich habe, man hat schon auch ein bisschen, auch am Fernsehen sozusagen, so diese, diese Eskalation sozusagen gemerkt. Also ich habe auch gemerkt, deswegen so, okay, dass hierbei Wrestling has more than one Royal Family. Da sind die ersten drauf, aber noch nicht alle. Dann bei den Klängen mehr und dann, wo das Erscheinen kommt, halt noch mehr. Ja.
Ja, das war jetzt kein klassischer.
More than one Royal Family, eigentlich ein Shoot gegen die McMahons.
Genau, aber, richtig. Nee. Das ganze Team ist ja entstanden jetzt durch seine WWE Entlassung. Sein Verlassen. Die Frage, also nicht die Frage, sondern es war halt wirklich kein Steve Austin, Glas geht kaputt, Pop, sondern es war wirklich interessant, es war so ein stufenweiser steigender Pop, der dann wirklich auch lange angehalten hat. Also es war schon beeindruckend, was er für Reaktionen gezogen hat.
Ja, das ist aber interessant. Man merkt so von wegen so, okay, ne, Cody und der Überraschungsfaktor an sich wirkt, aber den Charakter an sich muss, glaube ich, ein größerer Teil des WWE-Publikums erst noch kennenlernen.
Ja. Genau, deswegen.
Irgendwie sagen, hey, W, das ist ja die WWE-Restaurant, bla 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 bla.
Ja, ja.
Jedes Mal wieder hat man die Kommentare zu moderieren.
Ja, aber das kann man eigentlich getrost ignorieren.
Ja,
Die Sache ist, wie hat sich für dich angefühlt? War das Match für dich durchweg unterhaltsam?
Ich fand's gut. Also es war für mich schönes Storytelling. Es ist ich weiß nicht, wie tief man drin stecken muss. Also mir haben es ist halt viele schöne kleine Feinheiten waren drin. Einfach äh, das Es waren einfach viele, viele kleine Details, die schreiben, die Mikrofonuntermalung, so für wegen die Shoots von den Trash-Talk von Seth Rollins, hast du schon auch mitbekommen, oder?
Ich habe über Twitter gelesen, also gehört habe ich natürlich nichts da, aber ich habe es mitbekommen, ja.
Okay. Ja, da weiß ich nicht so ganz, wie die Halle da gut mikrofoniert ist. Ne? Deswegen teilweise kriegst du das mit. Teilweise kriegt man mit den Wortlaut teilweise nicht. Aber ja, das war schon cool. Und einfach, ja, viele kleine, so verdeckte, muss man, glaube ich, auch ein bisschen Bescheid wissen, Details stecken drin, so von wegen, dass Seth Rollins, so von wegen, wie nah Seth Rollins dran vorbeigeschnappt ist, Cody Rhodes ausgerechnet mit dem Pedigree, zu dem ja beide ihre Geschichte haben, ja. Zu besiegen. Das war auf jeden Fall ein cooles Force Finish. Und dann am Ende der Crossroads-Marathon unterbrochen von eben dem Bezug auf Dusty, die Tanzeinlage, den Bionic Elbow. Ich glaube, Cody Rhodes sitzt da jetzt und freut sich, dass er jetzt von einem Afterthought jetzt auf jeden Fall mal einen Auftritt hatte, so wie er sich, ja, dass das jetzt seine Vision des Charakters wirklich ist. Ja. Und dass er ihm da jetzt keiner reingepfuscht hat.
Ist ja auch so, dass er ein Interview mit Variety jetzt schon, was wahrscheinlich schon vorher gemacht wurde und jetzt veröffentlicht, dass er sich als besten Wrestler der Welt sieht und mit Abstand und dass diese Wertschätzung ihm auch wichtig ist. Und ich glaube, er hätte nichts unterschrieben, wenn er nicht eine gewisse Absicherung hätte, dass es auch passiert.
Ja. Also, ne, es ist im Moment treffen hier, glaube ich, einfach zwei Interessen aufeinander. Ne? Also von wegen so Vince McMahon freut sich, ihn zu haben, weil das ein schöner, weil AEW da schön was reinwirkt und Cody freut sich, jetzt einfach echt eine faire Chance zu haben,
ja.
Da bei WWE seine Wirkung zu finden und das darzustellen und da wirklich präsentiert zu werden, wie es seiner auch an sich würdig ist, ja. Wie hoch es dann am Ende geht, ich meine, das hängt von vielen Faktoren ab, das muss man dann am Ende sehen. Aber das war auf jeden Fall mal ein guter Start, weil also da, ja, er sah wie ein Star aus, also wie ein richtiger Superstar.
Ja. Ist aber auch, es geht ja wirklich jetzt eigentlich nicht darum, was gestern passiert ist, es geht auch nicht darum, was morgen bei Raw passiert, weil da wird auch einen heftigen Pop kriegen. Aber was
absolut,
ist in 3 Monaten in Oklahoma, was ist in 7 Monaten in, keine Ahnung, Seattle.
On a dark, rainy night in Stoke-on-Trent. Oder ja. wie der Spruch. Genau. So in die Richtung. Ja, klar. Ne, es hängt davon ab, so wegen wie perpetuiert man das. Weil, ja, einen vielversprechenden Anfangspop hatte auch Scott Steiner 2003. Aber hat auch nichts. Hatte langfristig keinen großen Wert. Ja. Es ist, die Leute freuen sich immer, wenn sie irgendwie ein großes Ereignis, wenn sie wirklich ein groß inszeniertes Comeback, wo man das Gefühl hat, so deswegen, okay, hier habe ich jetzt echt einen bedeutsamen historischen Moment miterlebt, da ist die Freude immer groß. Aber ja, wie es sich langfristig entwickelt, ob Vince im Zweifel, wenn es mal kippelt, dann auch noch zu Cody hält und das sind alles offene Fragen. Das werden die nächsten Wochen, Monate zeigen. Monate eher. Ja, wird spannend. Also kann schon. Ja, ist eine interessante Geschichte.
Ja, ich weiß halt auch nicht, inwieweit Cody dann mit Rückschlägen umgeht. Weißt du, wenn er gerade mal nicht auf der Position ist, die er sich vorgestellt hat für eine Fehde lang, wie lange er das dann wohlnehmend mitmacht. Ist ja nicht nur die Vince-Perspektive, sondern auch Cody hat ja offensichtlich Ansprüche, die er nicht verbirgt und die er umgesetzt haben will. Und wenn diese mal eine Zeit lang nicht umgesetzt werden, ob dann schnell der Haussegen schief hängt.
Ja, muss man sehen. Aber ich glaube, der hat jetzt schon irgendwo, ja, keine Ahnung, es fühlte sich auch irgendwie nach mehr an als jetzt. Also man merkt, also das ist eigentlich auch, letztens ist das auch ein bisschen Lob für AEW, weil da ist jemand zurückgekommen, der wie was wirkt. Also für mich ist er auch irgendwie größer, also wenn es irgendwie mal vergleichst, so für wegen, wo vor so und so vielen Jahren Christian Cage weggegangen ist mit so einer ähnlichen Geschichte und wiedergekommen ist, also das war nicht so groß. Ne? Also er ist da schon auch ganz anders und auf ein anderes Level gewachsen, aber es fühlte sich im ersten Moment dann nicht so groß an, wo er wiedergekommen ist. Ne?
Ich habe es auch schon gesagt, für mich, ich kann mich seit in diesem Jahrtausend an niemanden erinnern, also abgesehen von WCW-Zeit, der sich außerhalb, der von WWE weggegangen ist und mit so einer unglaublichen Star-Power zurückgekommen ist. Also der quasi sich außerhalb von WWE so viel Star-Power aufgebaut hat. Und das hat er geschafft. Und wie er das gemacht hat, ist fast schon einzigartig in der Geschichte. Also kann man ihm nur Respekt zollen.
Ja, also ja. Das ist halt also so beziehungsweise es hängt auch irgendwo an den Möglichkeiten, ne? Also wenn ich glaube, wenn man sich anschaut, so wegen klar, ich meine, die waren noch nirgendwo, wo sie von WWE gegangen sind, aber wie jetzt zum Beispiel auch ein AJ Styles zurückgekommen ist, der ja mal kurz einen kleinen, ja. Naja, paar Auftritte hatte, so von wegen so. Ich meine, das war so ein ähnliches Level. Oder wenn Kenny Omega sich mal doch irgendwie, wenn das mal irgendwie so eine Richtung nimmt, der wird auch mit einem ganz schönen Wumms dazu bekommen, ja. Also, es ist möglich und das ist ja auch eine schöne Sache, dass man eben nicht vom Gutdünken und von den Geschmäckern eines Mannes abhängig ist, ob man hier zum Star werden kann in der Wrestling-Branche. Das ist ja auch das große Verdienst. Und das braucht keinen Hater oder der irgendwie immer auf dem Trichter ist, so von wegen so, ist nicht so toll wie WWE. Ja, es gibt hier eine Liga, die viel mehr Wrestlern als vorher einfach ein Auskommen ermöglicht und viel mehr Fans eine Verbreiterung des Geschmacks auf eine größere Bühne gibt. Ja. Und das ist einfach, dagegen gibt es nichts zu sagen und darüber kann man sich freuen und das ist hier ein schöner Ausdruck davon.
Absolut.
Aber schweifen wir nicht so weit ab.
Ja. Genau, aber ich wollte nochmal zurückkommen, bevor wir dann weitergehen, chronologisch auf den Pop, weißt du, es war ja das Besondere an dieser Rückkehr, ist ja, wann hat denn die WWE letztes Mal so ein Debüt oder beziehungsweise einen großen Namen zurückgeholt, der nicht zu NXT kam, sondern direkt ins Main Roster. Weißt du, gefühlt kennt man das in letzter Zeit in unglaublicher Masse bei AEW, wenn irgendwelche großen Namen, also jetzt sei es Keith Lee, Adam Cole, debütieren und einen großen Pop generieren. Aber in WWE hat man das im Main Roster seit AJ Styles wahrscheinlich nicht mehr gehabt. Und
ja,
das hat das Ganze noch besonders gemacht.
In die Richtung, ja. Naja. Ja, ne? Das ist, man kann halt irgendwie sowas, so eine reale Geschichte, kann man halt irgendwie auch nicht künstlich produzieren. Ja. Und das ist halt, dass das auch eine schöne Sache, die dazukommt. Bisher hat halt vor allen Dingen AEW davon profitiert. Jetzt geht's mal in die umgekehrte Richtung.
Genau. Und also brauchen wir jetzt nicht tiefer eingehen, weil da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen und werden wir auch in Zukunft sicherlich noch häufig drüber reden. Aber ich meine, dieser Wechsel, der Cody jetzt hat, was in den nächsten ein, zwei Jahren passiert mit ihm, der wird ja extrem wichtig sein, auch zum Beispiel für eine Entscheidung von MJF, wenn er in 2 Jahren seinen Vertrag ausläuft. Wenn Cody jetzt hier in 7 Monaten wieder in der Midcard rumtümpelt, dann werden sich die AEW-Leute auch denken, nee, dann bleibe ich lieber hier. Aber wenn Cody jetzt hier zum Star wird und man sieht, dass Vince und Co. wirklich anderen AEW-Jungs eine Chance gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass das mittelfristig auch eine breitflächige Auswirkung hat.
Zumindest alle AEW-Stars über, ja, sagen wir mal, 95 Kilo plus und 1,80 Meter plus,
richtig,
können dann auf jeden Fall ihre Entscheidung in die Richtung gut erwägen, ja.
Ja. Womit wir zum anscheinend ursprünglich mal als WrestleMania Night One Main Event angedachten Kampf zwischen Ronda Rousey und Charlotte kommen. Ja, ich würde erst sagen, erstens mal eine undankbare Position auf der Card nach 2 so Mega-Matches und die Hall of Fame vorher mit Taker.
Das stimmt, ja.
Grundsätzlich, abgesehen davon, dass Ronda wirklich wenig, es gab keine Ronda-Rufe. In dem ganzen Match gab es keine Ronda-Rufe. Ich hatte gemischte Reaktion gezogen, aber grundsätzlich war die, ich hatte vermutet teilweise schon, dass die Menge ein bisschen uninteressiert ist, aber die waren schon dabei. Und das Match war auch okay. Es war unterhaltsam. Dennoch hat es halt nicht mal annähernd den Stellenrang gehabt von den Matches vorher.
Ja, und das wäre, also das wäre wirklich, wenn das der Main Event gewesen wäre, wäre es schon unwürdig gewesen. Es hat halt
Ja.
einfach, es krankte halt an mehreren Dingen. So, einfach die Fehde hatte nicht richtig, hat nicht richtig Fahrt aufgenommen, nicht so richtig, also nicht so in einer Weise wie eben Bianca Belair oder Becky Lynch versus Becky Lynch es am Ende hatte. Die Charaktere. Ja, da fehlt es was. Also deswegen, ich muss halt echt sagen, also wenn ich irgendwie anschaue, 2016 war ich selber vor Ort, wo Charlotte Flair, ne, für Charlotte Flair, Sasha Banks, Becky Lynch, wie viel charakterlich, wie viele Häutungen und Wendungen Becky Lynch und wie viel größer sie seitdem geworden ist. Und Charlotte Flair ist immer irgendwie noch Charlotte Flair. Also,
Ja, stimmt.
ja, also irgendwo, auch bei dem Einzelnen, okay, du weißt irgendwie, was du bekommst. Ist da mit ihrer Robe, dreht ein paar Runden und lässt sich groß feiern. Aber ja, also Charlotte Flair ist als Charakter irgendwo stehen geblieben. Und
Stimmt,
das
ja.
ist, daran krankt es. Also das ist eine, was krankt. Wir haben dann Ronda Rousey. Also mir hat das Match gefallen, trotz allem, weil es am Ende, also ich glaube, Ronda Rousey, das ist, glaube ich, wirklich schon eher Geschmackssache, so für wegen. Also, aber was sie macht, macht sie schon gut. Also einfach diese Athletik, dieser UFC-Stil, dieser Submission-Stil, ist halt nicht so üblich, dass so das, was man kriegt. Also sie ist halt sehr No-Nonsense-Style. Also mir gefällt's, weil es ist auch, das hat auch Hand und Fuß, was sie da macht. Eben diese Aufgabe, aufs Aufgabegriffe fokussierte, so gesehen hat auch eben diese Elementierung, diese Akzentuierung der Feder mit den beiden Aufgabegriffen auch absolut Sinn gemacht, weil das halt einfach auf das Match dahin gearbeitet hat. Und ja, gegen Ende hat es dann auch das richtige Feuer und die richtige Dramatik und das richtige wie Charlotte Flair dann ihren Meltdown bekommen hat, dass sie diese Ronda Rousey auch einfach nicht klein kriegt. Ja, mit ihren stärksten Waffen nicht. Und dann war es am Ende richtig cool. Und da hat es dann auch die Crowd vor Ort gefangen, das hat man schon gemerkt. Und von daher, das können sie sich auf jeden Fall zugute halten. Ja, dass es dann am Ende das Crew-Finish geworden ist. Ja, ist okay. Also,
Ja,
will man halt auch noch ein bisschen ausreizen, ist wegen mir, ja.
ich finde auch, dass das Match vollkommen okay war. Also es war ansehnlich, hat Spaß gemacht, aber es fällt halt ab im Vergleich zu dem, was drumherum passiert ist. Das ist ein bisschen das Problem. Und dennoch war es unterhaltsam und Ronda hat mir auch besser gefallen, als ich angenommen habe. Und ja, war schön. Und was ich am Endeffekt
Also
interessant
du hast auch
fand.
echt gesehen, sie war im Vergleich zum Royal Rumble, hat sie
Ja,
echt einen Quantensprung gemacht, ja.
richtig. Aber was ich wirklich interessant fand, war, ich meine, das Ende, Ronda diskutiert, geht fast auf den Referee los. Ich kann mir gut vorstellen und fände es wirklich angebracht, wenn die ein bisschen jetzt in eine Ronda-Heel-Thematik einschwenken, weil im Endeffekt ist es der einzig logische Schritt. Es zeigt sich wieder, dass Ronda nicht lange beliebt sein wird als Face. Ich brauche einfach mal einen gescheiten, einen richtig intensiven, offensichtlichen Heel-Run. Und das würde ihr auch, glaube ich, mehr Spaß machen und wäre auch sinnvoller.
Ja, weil ja, die Geschichte wird sich sonst auch nur wiederholen.
Ja, genau.
Naja, ich glaube ich weiß nicht, ich glaube wenn er gefragt wird, wird, glaube ich, Paul Heyman schon die richtige Meinung dazu sagen.
Ja.
Wann er gehört wird, ist die Frage, aber ja. Ne.
Genau, womit wir beim eigentlich letzten Punkt unseres Programmes wären, was jetzt auch kein ungewichtiger Punkt ist. Wie gesagt, da kamen ungefähr 5, 6 Videoeinspielungen. Ich weiß nicht, ob man in der Zeit nicht einfach New Day hätte bringen können oder ob da irgendwas mit Peacock war. Man hat immer wieder Peacock, spielt da Werbung, aber so lange werden die keine Werbung gespielt haben, bis dann irgendwann die KO-Show begonnen hat. Und ich meine, also erzähl bitte erstmal, wie du es gesehen hast und wie das, so wie sich's angefühlt hat.
Also ich muss sagen, an der Stelle als derjenige, also da konnte ich dann auch mal, konnten wir gemeinschaftlich eine Schreibpause einlegen und also da konnte ich mich dann auch zu Hause richtig fokussieren auf den Main Event, auf das Ganze wirken lassen und ja, also es ist einfach, ja, kannst du ein Lehrbuch. Wenn du so ein Video-Lehrbuch machst, so eine Instruktion für wie unterhältst du mit Wrestling, ohne Wrestling, eine Crowd von 80.000, von 70.000 Menschen. Ja, das kannst du da vorführen. Einfach zwei Profis am Werk, die alles richtig machen und dem man gern dabei zuschaut, was sie machen. Auch wenn es keine, ja, keine Ahnung, tiefer gehende Kunst ist, wie das typische, es ist dieses typische Szenario. Ja, Kevin Owens beschimpft die Hometown Crowd, ja. Und aber es ist auch irgendwo, macht es aber auch irgendwo wieder charmant, ja. Dass er sagt, so wegen so, ich bin Steve, ich bin ein sophisticated Canadian. Ich gehe jetzt mal über deine Beleidigungen hinweg. Ja. Das hat auch einfach irgendwie so einen gewissen Charme. Das hebt dann auch so von dieser reinen Bosheit ab. Also deswegen, da merkst du auch einfach, dass Kevin Owens ein smarter Typ ist. Und merke ich ihn sowieso immer. Wieder der Zauber von Stone Cold Steve Austin mit 19 Jahren Abstand da nochmal hervorgeholt wurde. Ja, das war schon große Kunst.
Ja, da, weil du gerade von dem Inhalt des Gespräches redest, ist auch mein einziger Kritikpunkt zu dem Segment, weil da, wo ich in der Halle gesessen habe, war der Ton einfach wirklich schwer zu verstehen. Es hat so Gehalt und ist einfach anscheinend so eine große Halle ist nicht gut für eine Promo. Es war für mich schwierig zu verstehen, was geredet wurde. Aber grundsätzlich stimme ich dir ein, weil es war kein besonderes Wrestling. Es war kein innovatives Zeug dabei. Es war einfach Wrestling one-on-one. Und so wie es funktioniert, du hast zwei Leute, die es zur Perfektion beherrschen, das Business. Und dann brauchst du auch nichts Besonderes. Dann brauchst du hier schönes Oldschool Wrestling mit, mehr brauchst du nicht. Und es war Perfektion, das war, was die Leute von Stone Cold Steve Austin noch einmal sehen wollten. Und das haben sie gekriegt. Man wusste vorher, was passieren wird. Und es war gut vielleicht so. Ja. Und Kevin Owens hat sich wieder gesellt hat. Das war ja von einem anderen Stern. Man hat bei jeder Aktion gemerkt, wie er sich freut und wie für ihn gerade ein Traum in Erfüllung geht. Ich habe ihn am Freitag im Interview gehabt. Er hat gesagt, er hat immer von seinen Traumgegnern Rey Mysterio und Edge geredet. Edge hatte beim MSG und er hat Austin nicht auf die Liste gesetzt, weil er nie gedacht hätte, dass das mal eine Möglichkeit ist. Und jetzt hat er die Möglichkeit und das ist einfach unbeschreiblich für ihn. Und ich weiß, dieses Segment, das hat man glaube ich nicht gesehen bei der Hall of Fame, saß er in der ersten Reihe, neben ihm Bobby Lashley. Und da wurde dieses Video-Package gezeigt zu seiner Fehde. Und der ist die ganze Zeit nur da gesessen, hat den Kopf geschüttelt, bis ihn dann irgendwann der Bobby Lashley in den Arm genommen hat. Also das geht ihm auch emotional extrem nahe, was da passiert. Und das hat man, finde ich, auch das ganze Match über gesehen, wie das einfach eingezogen hat und genossen hat. Und ich hoffe einfach, dass der jetzt auch daraus ein bisschen Momentum mitnehmen darf, weil ich weiß nicht, ob es in WWE-Vergangenheit schon mal einen Heel gab, jetzt also in den letzten Jahren, der so eine krasse Reaktion gezogen hat. Das natürlich größtenteils wegen Austin, aber ich meine, ohne Owens in dieser Form hätte es diese Fehde nicht gegeben, in dieser Ausprägung jetzt.
Ja, jemand muss es machen. Ich hoffe mal, dass das so in dieser alten Logik, archaischen Logik von Vince McMahon ist, dass auf jeden Fall, würde ich mal denken, dass Kevin Owens jetzt einen gut hat. Ja.
Ja.
Dafür, dass er eben dass er sich da so in den Dienst der Sache gestellt hat. Klar, am Ende ging es nicht um ihn, am Ende ging es um Austin und das hat die Tickets verkauft hier, aber er hatte wirklich da. Ja.
Womit nee, hat denn die.
Wirklich perfekt, ne? Also, ja. Aber wenn man es sich am Ende angeschaut hat, ja, also das Gefühl, mit dem ich da rausgekommen bin, war schon ah ja, cool. Aber das muss es dann auch, das soll es dann auch wirklich sein für Austin. Genau. Weil es war, also am Anfang, wo er so die Matto Stumps gezeigt hat, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber da habe ich mir schon gedacht so, okay, er ist alt und man merkt es, ja. Also das, die ging früher so schnell und so locker von der Hand und jetzt war das doch langsam und hat nicht mehr so ganz dem entsprochen, was da früher war. Aber danach hatte ich dieses Gefühl nicht mehr. Also danach hat man schon gemerkt, klar, es ist wie es ist. Aber danach hat das smarte der Verstand von Steve Austin und das Setting von Kevin Owens und einfach die ganze Aura und der ganze Moment, das alles rausgerissen und ja, hat diese 13 Minuten. Ja.
Ich meine, der hat einen Suplex-Bump auf den Betonboden genommen. Also es war schon krass. Also Respekt.
Da habe ich auch nochmal hinterher genau hingeschaut. So, war dieser Fußboden irgendwie doch noch irgendwie ausstaffiert? Weil das war schon echt krass.
Das war echt krass. Das war wirklich. Ja. Und ich meine, diese Quad heißt das, glaube ich, das Ding, was er gefahren ist, war auch ein sehr unterhaltsamer Moment.
Ja. Und einfach das, sowas habe ich glaube ich noch nicht gesehen, dass Kevin Owens das versucht hat und dann kommt der Kevin Austin, Steve Austin springt drauf und fährt mit ihm die Spritztour. Ja. Das war neu. Das
war wirklich
diese riesige Rampe, da hat man das auch gut ausgenutzt. Ja.
Das war, also ich einfach gefühlt den Spaß ihres Lebens gehabt und es hat alles, also genau das hat man sehen wollen und das haben wir gesehen und das ist auch gut so. Die, was halt der perfekte Tweet fand ich von Mickey James danach, man denkt, man ist over und dann gibt's den Steve Austin Pop. Es war wirklich, also ich bin der Cody, Bianca und Taker. Das waren für mich die drei, als Bianca gewonnen hat und die beiden anderen Pops von Taker und Cody waren für mich, dachte ich, okay, lauter kann's hier nicht werden. Aber als das Glas zerbrochen ist, ich dachte, mein Trommelfell platzt. Also der Mann, ich weiß nicht, ob das nur in Texas so ist und wie viel Texaner überhaupt in Dallas, wie hoch die Anzahl von Texanern in dieser Veranstaltung waren, keine Ahnung, aber das war so laut. Also keine Ahnung. Das war wirklich beeindruckend. Der Typ ist irgendwie ein Gott dort.
Er ist nicht irgendein Star, er ist der Star und den sieht man halt auch echt, so lange wie man ihn jetzt auch nicht in so einer Art und Weise gesehen hat. Und das Gefühl, da halt irgendwie echt nicht nur irgendwie, ja, okay, er kommt mal her, verteilt einen Stunner und geht dann wieder, sondern jetzt echt hier das letzte Hurra einer Ikone, die ja auf Hulk Hogan vielleicht schon Cena, wenn er in 10 Jahren vielleicht ist er dann so weit, dass wenn er dann so lange wegbleiben würde. Aber ja, also das ist. Ja, das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Moment wie Hogan Rock.
Ja. Es war lustig, jetzt neben mir, zwei Sitze weg von mir einer gesessen. So, ich würde sagen, so Mitte 50er Cowboy-Hut auf. Und dann geht es los. Mhm. Und dann hörst du den Schreien. Er kommt nach einer Minute oder so, schreit er, he's wearing his knee braces. Und also solche kleinen Feinheiten, da war, die Leute sind einfach wegen jedem Scheiß eskaliert. Die wussten, dass irgendwas passiert und es war beeindruckend.
Mein Lieblingssatz von Kevin Owens übrigens, so von wegen, wo du sagst mit dem Cowboy ist, ja, pull off your cowboy hats, and you can go to Mexico, it's so near. das war wirklich großartig. Das war meine One-Liner des Abends, ja.
Yes. Schöne Sache. Ja, damit soll es auch gewesen sein für heute. Wir melden uns morgen schon wieder. Yay, yay, yay. Morgen gleiche Uhrzeit, also unsere Aufnahme zumindest. Wann es rauskommt, werden wir sehen. Ich hoffe, WrestleMania Sunday wird annähernd so gut wie Saturday. Und ich habe mir wirklich jetzt auch nur mal durch den Kopf gehen lassen, während wir geredet haben. Ich sage immer noch, das ist der beste WWE Pay-Per-View seit mindestens 2011 war.
Nee, würde ich nicht sagen. Ich kann jetzt spontan nicht sagen, welcher, aber es lebte von der Atmosphäre. Das hat es sehr gut gemacht. Aber ja, sagen wir es mal so, es war keine WrestleMania. Ich komme halt dann immer wieder auf die uralte WrestleMania 17 zurück. Okay. Also das war nicht, weil das damit war es nicht vergleichbar vom Level her. Und aber es war. Weil, ja, ne, es lebt halt schon so viel von der Atmosphäre. Und es war das, was WrestleMania sein sollte. Ja. Also eine WrestleMania im besten Sinne.
Sag mal, wenn WWE sich zukünftig an sowas orientiert, dann könnte das Produkt auch wirklich davon sehr profitieren.
Ja, nur du weißt ja.
Ja,
so eine WrestleMania garantiert nicht dafür, dass so ein Raw in einer regnerischen Juninacht in Stoke-on-Trent.
Genau. Aber lass mich doch wieder optimistisch sein.
Wir werden schon wieder unsere Härten erleben, man kennt's ja. Aber Naja, also auf jeden Fall, ich mag WWE in diesen Hochsaisons einfach am liebsten, weil sie da fokussiert sind und ja einfach andere Ligen sind im Alltag besser, aber so bei so einer Show aufs Ganze zu gehen, das ist was WWE ausmacht.
Ja, definitiv. Damit ist aber auch gut, weil ich habe einen nicht ganz unbedeutenden Interviewtermin vor mir. Be prepared, wird interessant. Und Martin, ich freue mich, morgen wieder mit dir über den nächsten Tag zu reden. Folgt Martin Wrestler Taylor auf Twitter, folgt mir Heelturn Markus genau bei Twitter und Instagram. Wird viel sinnlos über WrestleMania berichtet und auch zu viel und auch zu wenig. Danke für das Feedback, was ich in den letzten Tagen erhalten habe. Bin sehr zu dankbar dafür. Martin, bleib gesund und munter und wir reden uns morgen.
Genau. Tschüss.
Good fight, good night.